Herzlich willkommen bei Meinungsmache. Bei Meinungsmache schauen wir uns jeden Tag die aktuellen Nachrichten an und arbeiten sie für euch auf, aus vertrauenswürdigen Quellen. Also viel Spaß mit den aktuellen Nachrichten. Dann habe ich einen interessanten Artikel aus dem Deutschlandfunk. Der erklärt so ein bisschen den Begriff Brandmauer, weil wir hören ihn aktuell ziemlich viel, in der Vergangenheit immer mal gehört. Und ich glaube, das ist wichtig, mal diese Definition und einen kleinen Erklärbegriff dazu zu haben. Nach den Erfolgen der AfD in Thüringen und Sachsen stellt sich die Frage, kann die Brandmauer gegen rechts bestehen bleiben? Was bringt denn eine Ausgrenzung der AfD überhaupt und wie standhaft bleibt die CDU in ihrer Abgrenzung? Die AfD geht aus der Landtagswahl in Thüringen als stärkste Kraft und in Sachsen als zweitstärkste Kraft hervor. Erneut wird der Begriff der bröckelnden Brandmauer als Grenze nach rechts heiß diskutiert. Die zentrale Frage lautet, kann eine Zusammenarbeit mit der AfD noch ganz ausgeschlossen werden? Immer mehr Politiker, Journalisten und Politikwissenschaftler prophezeien bereits das Ende der Brandmauer. Was bedeutet denn der Begriff Brandmauer? Der Begriff Brandmauer stammt eigentlich aus dem Brandschutz und bezeichnet eine feuerfeste Wand, die verhindert, dass sich ein Feuer in Gebäude ausbreitet. Im politischen Diskurs wird die Brandmauer als Metapher verwendet, um eine klare Grenze zwischen demokratischen Parteien und Rechtspopulismus sowie Rechtsextremismus zu ziehen. Der Begriff Brandmauer kursiert bereits seit mehreren Jahren. So erwähnte etwa Friedrich Merz das Schlagwort 2021 bei seinem Amtsantritt als CDU-Parteichef, indem er im Spiegel-Magazin sagte, Zitat, mit mir wird es eine Brandmauer zur AfD geben. Zitat Ende. Seitdem wird die Brandmauer immer wieder öfter diskutiert und kritisiert, zuletzt nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Ein Problem dieser Metapher. Es gibt keine genaue Definition, was die Brandmauer alles umfasst. Werden nur Koalitionen mit der AfD abgelehnt oder wird jede Form der Zusammenarbeit ausgeschlossen? Dürfen Gespräche mit der AfD stattfinden? Außer all das Tabu. In anderen Ländern gibt es ähnliche Begriffe wie die Brandmauer, etwa den Cordon Sanitaire in Belgien und Frankreich, der die Abgrenzung zu extremistischen Parteien beschreibt. Ursprünglich eine Quarantänezone wurde der Begriff in den 80er, 90er Jahren politisch bedeutsam. Laut Politikwissenschaftlern Wolfgang Schröder verhinderte der Cordon Sanitaire zwar die Zusammenarbeit mit extremistischen Parteien, führte aber auch dazu, dass sich diese neu organisierten oder ihre Ansichten anpassten, um politisch relevant zu bleiben. Die Brandmauer wird meist im Zusammenhang mit der AfD diskutiert. Alle Parteien schließen aktuell eine Kooperation mit der AfD aus. Die CDU hat 2018 einen Unvereinbarkeitsbeschluss gefasst, der allerdings nicht nur jede Zusammenarbeit mit der AfD, sondern auch mit der Linkspartei verbietet. Es gibt also auch nach links eine Abgrenzung, die Politikwissenschaftler Oliver Lemke ebenfalls eine Brandmauer bezeichnet. Der Bundestagsabgeordnete und frühere CDU-Generalsekretär Mario Chaya hat seine Partei nach den Landtagswahlen in Thüringen nun aufgefordert, den Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber der Linkspartei aufzuheben. Der Grund? Thüringen steht vor einer besonders schwierigen Regierungsbildung. Erstmals in der Nachkriegsgeschichte gewann dort mit der AfD eine als rechtsextrem eingestufte Partei eine Landtagswahl. Da eine Regierungsbildung mit der AfD ausgeschlossen ist, wäre die CDU als zweitstärkste Kraft für eine Mehrheit neben der SPD auf ein Bündnis mit der BSW und den Linken angewiesen. Wenn die CDU beschließen würde, mit den Linken zusammenzuarbeiten, würde sich womöglich viele in der CDU fragen, warum dann nicht auch mit der AfD? Zitat, wenn man an der Brandmauer anfängt zu überlegen, wird man an der anderen Brandmauer auch diskutieren müssen, sagt Politikwissenschaftler Oliver Lemke. Auch die Abgrenzung zum neu gegründeten Sarah-Wagenknecht-Bündnis wird immer wieder in der CDU diskutiert. Friedrich Merz hat eine Kooperation zunächst ebenso strikt abgelehnt wie die Zusammenarbeit mit der AfD. Sarah Wagenknecht sei, Zitat, in einigen Themen rechtsextrem, in anderen wiederum linksextrem. Wie er nach der Europawahl im Juni sagte. Erst nach Protesten der Wahlkämpfer im Osten rückte Merz von dieser Haltung ab und erklärte, dass die Frage einer Zusammenarbeit nun den Ländern überlassen bliebe. Nach der Landtagswahl in Sachsen und Thüringen wird deutlich, ohne BSW sind vermutlich keine demokratischen Mehrheiten abseits der AfD möglich. Für viele CDU-Mitglieder wäre eine Zusammenarbeit mit dem BSW jedoch ebenso ein großer Tabubruch wie eine Kooperation mit der AfD. Im Februar 2020 wurde FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt, was eine klar auslöste. Kemmerich trat nach 3 Tagen zurück. Im Dezember 2021 sprach der damals noch designierte CDU-Chef Friedrich Merz noch deutlich von einer Brandmauer zur AfD. Im Juli 2023 ließ er jedoch im ZDF-Sommerinterview die Möglichkeit offen, dass es auf kommunaler Ebene doch zu einer Zusammenarbeit mit der AfD kommen könnte. In Thüringen hat die CDU im Landtag schon mehrfach zusammen mit der AfD abgestimmt. Einmal ging es darum, die Grunderwerbsteuer zu senken, ein anderes Mal darum, den Bau von Windrädern in Thüringens Wäldern zu erschweren. Die CDU unterstützte zu sein einen umstrittenen Antrag gegen das Gendern, der mit den Stimmen der AfD im Landtag beschlossen wurde. Und damit nicht genug. Die AfD hat mehr als ein Viertel der Stimmen bei den Kommunalwahlen in Thüringen im Mai 2024 gewonnen. Mit starken Zuwächsen wird sie über ein Viertel aller Sitze in Kreistagen und Stadträten besetzt, was das Errichten von Brandmauern zu nehmen erschwert. Der thüringische CDU-Kandidat Erik Beiersdorfer warb in diesem Sommer außerdem auf Wahlplakaten mit dem Spruch, Zitat, Wählerwille statt Brandmauern. CDU, Ladies and Gentlemen. Warum wird denn die Brandmauer zunehmend in Frage gestellt? Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer betonte nach der Landtagswahl in Sachsen, dass eine zentrale Lehre aus der Wahl sei, den Begriff Brandmauer nicht mehr zu verwenden. Zitat, die AfD ist eine Meisterin darin, sich als Märtyrer darzustellen und hat es wirklich geschafft, ein großes Wahlergebnis zu erzielen, indem sie vorgibt, keine demokratischen Rechte zu haben, um diese kämpfen zu müssen. Das entspricht jedoch nicht der Realität. Ähnlich argumentiert das BSW. Das Bündnis erklärte, dass die Brandmauer gescheitert sei und der AfD nur Wähler zugeführt habe. Man müsse nun argumentieren, mit der AfD streiten. Auch Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder weist auf das Dilemma hin, dass die AfD die demokratische Politik als Bedrohung der Demokratie darstellt, weil sie die Rechte und der Minderheitenposition der AfD ignoriere. Der Opfermythos, den sie gerade durch die Ausgrenzung mittels einer Brandmauer aufrechterhalten kann, sei ein zentrales Narrativ der AfD, um sich zu verharmlosen und den Normalisierungsprozess voranzutreiben. Er betont daher, dass es kein Patentrezept gebe, bei dem die Demokratie allein durch eine Brandmauer geschützt werden könne. Wahlforscher Thorsten Faas kritisiert ebenfalls den Begriff der Brandmauer, da er suggeriere, man könne etwas hinter eine Mauer packen und dann sei alles in Ordnung. Gerade in Ostdeutschland hat das mit der Mauer ja nicht so gut funktioniert, Entschuldigung. Gerade in Ostdeutschland sei der AfD sehr breit und selbstverständlich vertreten. Für viele Menschen, darunter auch die CDU-Kommunalpolitiker, sei die AfD bereits eine Volkspartei. So die Einschätzung von Stefan Detjen, Leiter des Deutschlandfunks Hauptstadtstudios. Zitat, wen will ich da hinter die Mauer packen? Das ist doch gescheitert, meint Wahlforscher Faas. Journalistin und Autorin Jana Hensel erklärt, dass das Prinzip der Abgrenzung zur AfD nach den Landtagswahlen nicht nur politisch gescheitert sei, weil die AfD während der Jahre nur noch weiter gewachsen ist. Für sie reicht die Brandmauer in der Gesellschaft hinein. Doch auch sozial habe das Prinzip der Abgrenzung versagt. Hensel meint, dass man in einer Gesellschaft, in der 30% der Wähler für eine in Teilen rechtsextreme Partei stimmen, diese Menschen nicht einfach aus dem Alltag ausschließen könne. Zitat, das sind Bekannte, das sind Freunde, das sind Familienmitglieder, das sind mitunter auch Menschen, mit denen sie befreundet sind und wo sie dennoch völlig politisch unterschiedliche Ansichten haben. Daraus folgt Hensel, Zitat, ich glaube, die Brandmauer ist wahrscheinlich tot. Der Autor und Journalist Steffen Grener rät generell davon ab, das Wort Brandmauer weiter zu nutzen. Volksfront, Brandmauer, Dammbruch. Welche Welt beschreibt solche Metaphern? Fragt Grener. Es ist wichtig, klare Grenzen gegen Nazis zu ziehen. Doch Sprache schaffe Wirklichkeit und es müsse daher ein Begriff gefunden werden. Zitat, denn wenn wir Demokraten uns dem Rechtsextremismus mit einer immer wieder militärischen anmutenden faschistischen Sprache entgegenstellen, tragen wir, ungewollt dazu bei, den Geist, der hinter dieser Sprache steht, am Leben zu erhalten. Wird die Brandmauer in Zukunft noch bestehen bleiben? Eine Koalition mit der AfD wirkt aktuell weiterhin strikt von allen Parteien abgelehnt. Doch zu einer Zusammenarbeit scheinen immer mehr Politiker bereit zu sein. Gerade aus den Reihen der CDU. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftakt des Redaktionsnetzwerk Deutschland würden 45% der CDU-Mitglieder einer Zusammenarbeit mit der AfD nicht ausschließen. Unter den ostdeutschen Mitgliedern sogar 68% der Befragten eine Zusammenarbeit von Fall zu Fall für denkbar. Die AfD hat durch die Landtagswahlen in Thüringen erstmal faktisch politische Gestaltungsmacht auf Landesebene erlangt. Das liegt an der sogenannten Sperrminorität. Wenn eine Partei mehr als ein Drittel der Sitze im Landtag hat, kann sie Entscheidungen blockieren, die eine Zweidrittelmehrheit erfordern. Wie Verfassungsänderungen oder die Wahl von Verfassungsrichtern. In Thüringen könnte die AfD somit wichtige Entscheidungen blockieren und sogar Einfluss auf die Wahl des Ministerpräsidenten haben. Diese neue Machtposition könnten die anderen Parteien vor die Wahl stellen, entweder mit der AfD zu verhandeln oder alternative Wege zu finden, um ihre eigenen Kandidaten durchzusetzen. Diese Situation bringt die bisher Brandmauerstrategie damit zusätzlich in Gefahr. Interessanter Artikel zu der Erklärung der aktuellen Problematik im Zusammenhang der Brandmauer. Die Rhetorik, die aufgestellt wurde von der CDU, die bisherige Einhaltung und die Tatsache, dass das Ding eigentlich nicht wirklich existiert. Was dazu hinzuzufügen ist, was dieser Artikel vollkommen außer Acht lässt, ist die Tatsache, dass die CDU es geschafft hat, über Jahre durch die Aufnahme thematischer rechtsextremer und rechtspopulistischer Positionen die Legitimierung der AfD in den Vordergrund zu schreiben. Das bedeutet, die CDU hat immer wieder, und das ist archiviert, bekannt, belegt, als Quelle, alles dafür da. Ihr Maximalstes dazu beigetragen in Form von öffentlichen Auftritten, Talkshows, Gesprächen, könnte man mehr oder weniger sagen, mit schweren Konsequenzen, immer wieder dafür zu sorgen, die AfD zu legitimieren, die Faschisten zu legitimieren. Und hat sie dadurch nicht schwächer, sondern stärker gemacht. Dann habe ich einen weiteren Artikel aus dem Deutschlandfunk, den ich sehr, sehr gut finde. Ein Kommentar. Migrationspolitik. Die Debatte gerät in Schieflage. Seit dem Anschlag in Solingen diskutieren Politiker und Amtsträger wieder über Migration als Gefahr und Problem. Das zeigt, dass Deutschland nicht aus der Geschichte gelernt hat. Das Problem ist nicht Migration, sondern wie das Land mit Migration umgeht. Seit dem Anschlag von Solingen, befeuert von den Wahlergebnissen in Thüringen und Sachsen, diskutiert das Land über Abschiebungen, Obergrenzen, Rückführungen. Eine Zeitenwende fordert längst nicht mehr nur die CDU. Wer der Debatte lauscht, bekommt wieder einmal den Eindruck, Migration per se sei ein Problem, wenn nicht sogar das Problem. Dass dem nicht so ist, wird von Migrationswissenschaftlern, Soziologen, Historikern, aber auch von Wirtschaftswissenschaftlern, Firmenchef immer wieder bestätigt. Migration, sagen sie, gehört dazu. Migration ist für weite Teile dieser Gesellschaft selbstverständlich. Und sie ist gerade auch für Deutschland eine Chance. Mit den aktuellen, oft populistisch geführten Debatten aber verspielt Deutschland diese Chance. Immer schwieriger wird es, internationale Fachkräfte anzulocken. Immer häufiger äußern gut ausgebildete, vorbildlich integrierte Menschen mit Migrationsgeschichte, dass sie hier keine Zukunft mehr sehen. Denn auch für sie fühlen sich angesprochen. Nein, sie fühlen sich bedroht, wenn Politik und Gesellschaft über Wochen nur noch von kriminellen Afghanen und Syrern spricht. Statt ganz einfach wissen. Wenn der Eindruck erweckt wird, Deutschland wäre automatisch ein sicherer Ort, wenn man nur bestimmte Herkunftsgruppen draußen halten würde, ein durch und durch rassistischer Gedanke übrigens. Natürlich, wie Politik die Migration regelt, wie etwa Geflüchtete verteilt, Asylsysteme ausgestaltet oder Abschiebungen umgesetzt werden, all das muss man aushandeln. Aber wenn die Migrationsdebatte fast ausschließlich durch terroristische Attentate bestimmt wird, wenn andere relevante Themen wie Chancengleichheit, institutioneller Rassismus oder auch die zahlreichen Beispiele von erfolgreicher Migration und Integration dabei zur völligen Nebensache werden, dann wird es gefährlich. Dass in den 90er Jahren Asylbewerberheime in Deutschland brannten, hatte eine Vorgeschichte. Von einem Heer von Scheinasylanten sprach in den 89er Jahren etwa die damalige bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß gerne. Viele Medien griffen den Begriff auf. Auch die Idee, Asylbewerbern Sachleistungen statt Geld zu geben, um Missbrauch zu verhindern, wurde damals populär und prägte das gesellschaftliche Klima und den Blick auf Migrantinnen und Migranten insgesamt. Alles potenzielle Straftäter, alles Schmarotzer. Die Folgen in Heiroswerda, Solingen etc. sind hoffentlich noch nicht bei allen vergessen. Sicherer geworden ist dieses Land damals definitiv nicht. Und dennoch erinnern die aktuelle Debatte auf erschreckende Weise an jene Zeiten. Der Unterschied ist, dass jetzt sogar angeblich linke Parteien und der Bundespräsident sie mitbefeuern und die problematisierende Sicht auf das Thema Migration zum Mainstream geworden ist. Entgegen allen wissenschaftlichen, historischen Gegenbeweisen, nein, Migration ist nicht das Problem, auch nicht das Grundrecht auf Asyl. Das Problem ist, was dieses Land gerade daraus macht. Und das schließt so ein bisschen an meine Herangehensweise dieser Problematik an. Die Leute denken, sie werden mit der Thematik rund um Abschiebung irgendwas besser machen. Ausgrenzung, Obergrenzen, all das stimmt allerdings nicht. Kein Leben wird dadurch besser. Keine Verhältnisse werden dadurch besser. Das ist alles rechtspopulistischer Blödsinn, der sich tief im Mainstream des Parteienkosmos eingenistet hat. Von den Grünen in die SPD, in die FDP, in die CDU bis nach ganz rechts außen. Mehr Schutz für Einsatzkräfte und Ehrenamtliche. Um Staatsbedienstete, Einsatzkräfte und Freiwillige besser vor Angriffen zu schützen, hat die Bundesregierung Änderungen am Strafgesetzbuch beschlossen. Deutlich nachgeschärft wurde an Straftatbeständen und Höhen der möglichen Strafen. Attacken auf Polizisten, in den Hinterhalt gelockte Rettungskräfte, Übergriffe auf Politiker. Die Hemmschwelle für Angriffe auf Menschen, die für das Gemeinwohl eintreten, ist deutlich gesunken. Das zeigen die steigenden Fallzahlen der vergangenen Jahre. Künftig sollen Ehrenamtliche und Einsatzkräfte besser vor solchen Situationen geschützt werden. Das Bundeskabinett hat beschlossen, das Strafgesetzbuch entsprechend zu ändern. Vorgesehen sind schärfere Strafandrohungen, Präzisierungen und Ausweitung von Straftatbeständen. Die wichtigste Änderung gilt: Der Schutz von Verfassungsorganen und deren Mitgliedern, der bereits für Bund und Länder gilt, wird auf die kommunale und europäische Ebene erweitert. Übergriffe auf diesen Personenkreis sollen künftig mit einer Haftstrafe von bis zu 5 Jahren geahndet werden können. Außerdem sollen geltende Strafvorschriften wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auf den Schutz von Polizisten und Polizistinnen, Hilfeleiste und Feuerwehr oder des Katastrophenschutz erweitert werden oder auch auf Mitarbeitende von Rettungsdiensten oder ärztliche Notdienste. Als besonders schwerer Fall soll gewertet werden, wenn jemand Einsatzkräfte in einen Hinterhalt lockt. Dies soll mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren bestraft werden. Sicherheitskräfte sollen zudem mit Elektroschockern, sogenannten Tasern, ausgestattet werden und sich damit wehren können. Zitat: Wer sich in den Dienst unserer Gesellschaft stellt, verdient unseren besonderen Schutz, erklärt Bundesjustizminister Marco Buschmann. Der FDP-Politiker sagte, das gelte sowohl für beruflich sowie ehrenamtliche Tätigkeiten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sprach von einem wichtigen Stoppsignal. Zitat: Es ist gut, dass wir das Strafrecht jetzt verschärfen, um diejenigen besser zu schützen, die für unsere Demokratie und unsere Gesellschaft einstehen. Polizeibeamte, Rettungskräfte, Feuerwehrleute, ehrenamtliche Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker. Übergriffe auf Polizei und Rettungskräfte hatten in den letzten Zeit zugenommen. Auch Politikerinnen und Politiker sind oft Ziel von Angriffen. Anfang Mai war der SPD-Europaabgeordnete Matthias Eck in Dresden beim Aufhängen von Plakaten zur Europawahl angegriffen und so schwer verletzt worden, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Diese Verschärfung hier, wichtiger Schritt. Wir haben von den Angriffen auf Ehrenamtliche mitbekommen, dass im Zusammenhang mit Matthias Eck auch andere Politiker von den Grünen, alles was im Vorwahlkampf, im Wahlkampf in Ostdeutschland passiert ist, war vollkommen unangemessen und total drüber. Und dass da diese Leute geschützt werden mit höheren Strafandrohungen für Leute, die das vollkommen, die ja vollkommen nicht mehr alle Latten am Zaun haben, ist richtig und wichtig. In diesem Zusammenhang also eigentlich eine vollkommen nachvollziehbare Reaktion, weil das ja in den letzten Monaten einfach Überhand genommen hat. Und da teilweise auch Strafen zusammengekommen sind, die man nicht nachvollziehen konnte. Wir haben selbst diese Artikel hier vorgelesen. Angriff auf Grünen-Politikerin, ja, zahlen Sie mal 1000 Euro. Digga, bitte was? Nee, so kann das nicht laufen. Das muss ein bisschen heftiger werden, ne? Diese Leute müssen ordentlich zur Rechenschaft gezogen werden. Besonders Leute, die ehrenamtliche Politikerinnen und Politiker angreifen. Ne? Wirklich. Wichtig und richtig. Hat VW Werksschließungen und Entlassungen angekündigt? Der Betriebsrat kündigt Proteste gegen die Sparmaßnahmen bei Volkswagen an, aus der Zeit. Werksschließungen und Entlassungen? Nie im Leben, sagt die Betriebsratschefin von Volkswagen, Daniela Carvalho. Sie kündigt Widerstand gegen die VW-Sparpläne an. Der Betriebsrat von Volkswagen hat Proteste gegen härtere Sparmaßnahmen angekündigt. Bei der Betriebsversammlung Wolfsburg sprach sich die Betriebsratschefin von Volkswagen, Daniela Carvalho, für einen erbitterten Widerstand gegen mögliche Werksschließungen und Entlassungen zur Kostensenkung aus. Nie im Leben werden sie diese Maßnahmen des Autoherstellers zulassen. Bei dem nicht öffentlichen Treffen warf Carvalho der Unternehmensführung vor, falsch auf die Situation zu reagieren. Kosten schrubben, Werke schließen, betriebsbedingt kündigen. Diese Antwort auf die Krise sei, Zitat, nicht nur ein Armutszeugnis, das ist eine Bankrotterklärung. Laut Carvalho teilt der Betriebsrat die Absicht, dass Volkswagen vor großen Herausforderungen steht. Das Problem sei jedoch nicht die Personal- und Produktionskosten an deutschen Standorten, sondern, Zitat, dass der Vorstand seinen Job nicht macht. Das Geschäftsmodell der Marke sei grundsätzlich zukunftsfähig. Nicht jedoch durch Tarifeinschnitte, betriebsbedingte Kündigungen und Fabrikschließungen. Zitat, blindes Sparen von einem Quartal zum anderen, das sei das Gegenteil einer nachhaltigen Unternehmensführung. Die Betriebsratschefin fordert stattdessen den Abbau von Bürokratie und zu hohe Komplexität im internen Abläufen. Alle Aspekte, die nicht zur Kaufentscheidung der Kundinnen und Kunden beitragen, müssen laut Carvalho überdacht werden. Wichtig sei jetzt nicht nur die 120.000 Beschäftigten des Volkswagen-Konzerns, sondern die lokale Wirtschaft. Wirtschaft. Die Wirtschaft. Konzernfinanzchef Arno Antlitz und Markenchef Thomas Schäfer verteidigen vor der Belegschaft die geplanten Maßnahmen. Zitat, wir haben noch ein Jahr, vielleicht 2 Jahre Zeit, das Ruder herumzureißen, sagte Antlitz. Die Marke Volkswagen gebe seit geraumer Zeit mehr Geld aus, als sie einnehme. Durch Einsparungen solle Geld für die Entwicklung neuer Produkte freigesetzt werden. Zitat, dafür brauchen wir jetzt Geld, um kräftiger zu investieren, sagte Schäfer. Laut Teilnehmern kam es bei dem Auftritt zu tumultartigen Szenen. Die Volkswagen-Spitze wurde ausgepfiffen. Finanzchef Antlitz musste seine Rede wegen Zwischenrufen aus dem Publikum unterbrechen. Noch ist unklar, ob und welche Fabriken betroffen sein könnten. Der Finanzvorstand Antlitz sagte, Zitat, es fehlen uns die Verkäufe von rund 500.000 Autos, die Verkäufe für rund 2 Werke. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig von der SPD zeigte sich hinsichtlich der sächsischen Werke in Zwickau, Chemnitz und Dresden alarmiert. In Wolfsburg waren 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu dem Belegschaftstreffen erwartet worden. Betriebsratschefin Cavallo berichtete im Vorfeld von großen Verunsicherungen in der Belegschaft. Am Volkswagen-Standort Emden findet am Nachmittag eine weitere Betriebsversammlung statt. Am Montag hatte Volkswagen angekündigt, angesichts der angespannten Geschäftssituation neue Maßnahmen ergreifen zu müssen. Auch Werkschließungen und Entlassungen seien nicht mehr auszuschließen. Der Ende letzten Jahres verabschiedete Sparplan sei nicht ausreichend. Dieser hatte 10 Milliarden Euro geringere Kosten zwischen 2024 und 2026 vorgesehen. Mit dem Betriebsrat war eine Beschäftigungssicherung bis 2029 vereinbart gewesen, die betriebsbedingte Kündigung ausschließt. Diese soll nun vorzeitig beendet werden. Erstmals seit 30 Jahren könnte es infolge bei Volkswagen Entlassungen geben. Der Konzernchef Oliver Blume begründet die Entscheidung mit der schwierigen Lage des europäischen Automarktes. Zudem verschlechtert sich die Wettbewerbsfähigkeit von deutschen Produktionsstandorten. Ist ein bisschen merkwürdig. Gewinn Volkswagen 2023. Das operative Ergebnis der Volkswagen AG stieg im Jahr 2023 leicht an und lag bei insgesamt der operative Gewinn 22,58 Milliarden Euro. Die haben 2023 im letzten Jahr 22,58 Milliarden Euro operativen Gewinn gemacht. Und sie haben ca. 5 Milliarden Dividenden ausgeschüttet. Well, hat sich ja richtig rasant verschlechtert, oder? Zu wenig in Yachten investiert, I guess? I don't know. Wenn man die Tendenz dazu ansieht, muss man sagen, es ist ziemlich beeindruckend. Denn laut Statista geht es Volkswagen so gut wie seit Jahren nicht. Außer wir verstehen unterschiedliche Sachen von operativen Gewinnen. Denn die Volkswagen AG, jetzt muss man natürlich sagen, da gehören mehrere Konzerne zu, aber alles in allem, vielleicht sehe ich das ein bisschen falsch, hat, ne, wie man hier sehen kann, seit Jahren zugelegt. Sie hatten 2015 ein ziemlich schlechtes Jahr, aber hä? What the f*** is going on? Was reden die da? Von was reden die da? Von welcher Verschlechterung reden die da? Die schütten sich seit Jahren massive Dividenden und machen Erträge in einem Maße, in dem Investitionen ja auch geplant werden. Wie kann man denn da jetzt sagen, jo, wir haben zu wenig zugelegt? What the fuck are you talking about? Ihr schüttet des Todes aus. Ihr macht massiv Gewinne. Warum habe ich hier schon wieder das Gefühl, dass das darauf hinausläuft, dass Gewinne privatisiert werden und Verluste sozialisiert? Denn das Erste, was passieren wird, nachdem dieser Artikel und diese Bekanntmachung die letzten Tage kommt, wird natürlich sein, dass PolitikerInnen jeglicher Art gleich wieder feuchte Hände bekommen und Arbeitsplätze retten müssen. Und ich weiß, die Volkswagen AG besteht aus mehreren Unternehmen, aber das interessiert mich an dieser Stelle nicht. Man muss das ja als Ganzes sehen. Und wenn Volkswagen als Marke selber vielleicht ein bisschen schlechter performt, aber man das unter der Schirmherrschaft der Volkswagen AG kompensieren kann, dann verstehe ich den ganzen Blödsinn nicht. Darum gibt es ja solche Mischkalkulationen, um gewisse Dinge mal über einen längeren Zeitraum auszuhalten. Cringe, wie die jungen Leute sagen. Also wirklich, komplett nicht nachvollziehbar. Wie der E-Automarkt angekurbelt werden soll. Steuervorteile in Millionenhöhe. Die Bundesregierung will den Absatz von Elektroautos mit Steuererleichterung ankurbeln. Denn seit der Umweltbonus vor einem Jahr auslief, ging die Zahl der E-Autos, die als Dienstwagen gekauft wurden, deutlich zurück. Ach, guck an. Der Absatz von Elektroautos ist eingebrochen. Die Zahl der neu zugelassenen E-Autos sank im August diesen Jahres um 69% im Vergleich zum Vorjahr. Das geht aus aktuellen Daten des Kraftfahrtbundesamtes hervor. Schon vom Einbruch im August hatte sich der Absatz von Elektroautos in diesem Jahr sehr enttäuschend entwickelt. Obwohl attraktive neue Modelle auf den Markt gekommen sind, ist die Nachfrage anhaltend schwach. Elektroautos sind aktuell Ladenhüter, sagt Konstantin M. Gall, Managing Partner und Leiter Mobility bei EY, I guess. Darum sollen nach dem Willen der Bundesregierung nun neue Steuererleichterungen für E-Autos, die als Dienstwagen gekauft werden, den Absatz ankurbeln. I don't know. Aber lesen wir mal weiter. Das ist, betrachtet man die Neuzulassung der E-Autos, auch ein wichtiger Ansatz. Zitat, Zulassungen auf Unternehmen machen die Mehrheit der Neuzulassungen an Elektroautos aus, erklärt Helena Wisbert vom Center of Automotive Research gegenüber der Tagesschau. Konkret sind nun zwei Maßnahmen vorgesehen, auf die sich Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner laut Handelsblatt im Rahmen des Wachstumspaketes der Ampelkoalition Anfang Juli geeinigt hatten. Zudem will die Regierung einen Steuervorteil für vollelektrische Dienstwagen auf den Autos bis zum Wert von 95.000 Euro ausdehnen. So heißt es im Gesetzentwurf, den das Kabinett heute gebilligt hat. Künftig sollen also Besitzer solcher Luxus-E-Dienstautos von dem auf 0,2% reduzierten Steuersatz profitieren. Bisher gilt dieser niedrige monatliche Tarif nur für Autos bis 70.000 Euro. Zum Vergleich, bei Benzinern müsse beispielsweise monatlich 1% des Geldwertvorteils versteuert werden. Zudem will die Regierung eine Sonderabschreibung für E-Autos beschließen, die rückwirkend ab Juli bis 2028 gelten soll. So können 40% im Jahr der Anschaffung steuerlich geltend gemacht werden. 24% im folgenden Jahr und 14% im zweiten folgenden Jahr. Danach sind es 9%, 7% und dann 6%. Beide Instrumente zusammen werden nach Schätzung des Finanzministeriums den Staat in den nächsten Jahren jeweils 600 Millionen Euro kosten. Das erklärte Ziel dieser Steuererleichterung: den Absatz von E-Autos ankurbeln. Denn die derzeit schlechten Neuzulassungen haben nach Einschätzung der EY-Experten auch finanzielle Gründe. Viele Elektroautos sind nach wie vor deutlich zu teuer als Verbrenner. Auch wenn es mittlerweile einige Modelle gibt, die für unter 30.000 Euro zu haben sind, scheuen viele Kunden vor den Anschaffungskosten zurück, zumal es nur ein begrenztes Angebot an bezahlbaren Kleinwagen gibt. Das fällt bei der Überlegung nach einer Neuanschaffung erst recht ins Gewicht, seit der Umweltbonus, die staatliche Förderung für den Neukauf von E-Autos, ausgelaufen ist. Das betont auch Helena Wisbert von Car. Zitat: Die Abschaffung des Umweltbonus sowohl für Gewerbekunden als auch für Privatkunden war nicht zielführend. Und das vor allem, wenn man da von der Bundesregierung ausgegebenen Ziel von 15 Millionen Elektroautos, die bis 2030 auf deutschen Straßen fahren sollen, betrachte. Das wird vor allem an aktuellen Neuzulassungen deutlich. Laut den Branchenexperten von EY haben im August 2023, bevor der Umweltbonus für Unternehmen auslief, Last-Minute-Käufe von gewerblichen Kunden die Neuzulassung von E-Autos nochmal die Höhe getrieben. Mehr als 86.000 Elektro-Neuzulassungen wurden damals verzeichnet. Fast jedes dritte neu zugelassene Auto in Deutschland war ein Elektroauto, so die EY-Experten. Doch das hat sich gewandelt, so die Experten. Seitdem es Deutschland keine Umweltprämie mehr gibt, weder für staatliche noch für gewerbliche Kunden, pendelt sich die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos in Deutschland auf ein deutlich niedriges Niveau ein. Im Korridor zwischen 10% und 14%. Auch großzügige Rabatte der Hersteller und gesenkte Listenpreise konnten daran bisher nichts ändern. Dass nun wieder eine staatliche Unterstützung kommt, hält Helena Wisbert zwar für den richtigen Weg. Der Hochlauf der Elektromobilität ist noch stark von Förderung abhängig. Das zeigt die Entwicklung der Absatzzahlen von E-Autos im internationalen Vergleich. In den Märkten, in denen Förderprogramme wie Steuererleichterungen gewährt werden, steigen auch die Zulassungszahlen. Trotzdem seien die neuen Steuererleichterungen nicht mehr mit dem ausgelaufenen Umweltprämie vergleichbar. Zitat: Es kann mit einem leichten Nachfrageschub gerechnet werden, der wohl unter den Wirkungen der ausgebliebenen Umweltprämie bleibt, da von dieser sowohl Privat- als auch Unternehmenskunden profitiert haben. Darum vollziehe man mit den neuen Steuererleichterungen auch keine 180-Grad-Wende, denn Privathaushalte werden diesmal eben nicht berücksichtigt. Dass die Steuererleichterungen für E-Autos als Dienstwagen im Bundeskabinett nun zum gleichen Zeitpunkt auf den Tisch kommen wie die Sparpläne bei Volkswagen, hält die Expertin dabei nicht für einen Zufall. Sie gehe davon aus, dass der Zeitpunkt der Vorstellung der Pläne auch eine Reaktion auf die Sparpläne bei VW sei, sagt sie gegenüber der Tagesschau. Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren, Chat. Remember. Denn auch der deutsche Autobauer ist von den Zurückhaltungen auf dem E-Automarkt betroffen. VW kündigt bereits Anfang Juli an, wegen schlechter Nachfrage nach der Oberklassen-E-Auto Audi Q8 e-tron, das Audi-Werk in Brüssel auf den Prüfstand zu stellen. Anfangs dieser Woche hatte Deutschlands größter Autobauer dann angekündigt, seinen Sparkurs zu verschärfen. Ich habe so viele Sachen zu dieser Sache zu sagen, aber eine ganz besondere. Diese Steuererleichterungen sind Steuererleichterungen, die alle bezahlen für die, die am besten verdienen. Das ist wirklich vielleicht nicht die beste Herangehensweise, um sowas zu pushen. Das ist wieder aus den Taschen von allen für die großen Unternehmen, die sich solche Sachen leisten können. I don't understand this. Wenn man denn hätte was tun sollen, dann hätte man vielleicht wieder die Umweltprämie reinbringen müssen, damit man zumindest sagen kann, yo, das ist auch für Privatanbieter und selbst das hätte einigermaßen Kritik gegeben. Nichtsdestotrotz ist das jetzt hier eine zielgerichtete Unternehmerunterstützung. Vollkommen merkwürdig, die halt auch noch genau zu dem Zeitpunkt eintrifft, zu dem VW bekannt gibt, oh, uns geht's nicht so gut, obwohl die letztes Jahr Maximalgewinne geschoben haben. Der gesamte Konzern. I don't understand. Was soll denn das? Was sind das denn für Maßnahmen? Wenn, und das ist das Ding, und da muss man auch folgende Sache verstehen. Ich weiß nicht, wie sehr ihr, ich bin ziemlich interessiert an E-Mobilität, weil ich will eigentlich irgendwann, und ich habe das noch nicht, weil ich immer noch meinen alten Fiat Punto fahre, ich will irgendwann tatsächlich auf Voll-E-Mobilität auch umsteigen. Ne? Ich finde das eigentlich auch total interessant. Ich bin also viel in Reviews und Informationsvideos drinne und allem Möglichen. Und was mir immer wieder ins Auge sticht, ist, wie unterperformant deutsche Autohersteller in diesem Segment sind. Die Tatsache, dass die Neuzulassungen da stagnieren, liegt natürlich am hohen Preis. Aber es liegt vor allen Dingen daran, dass da nur Scheiße gemacht wird. Hast du dir mal die ersten Versionen der ID-Generation von VW angeguckt? Allein die Tatsache, wie die Software da funktioniert hat. Bruder, kannst du in die Tonne treten? Kannst du vollkommen in die Tonne treten? Absoluter Abfall. Die Qualität dieser Produkte ist vollkommen weird. Und was man dann auch noch dazu sagen muss, ist, dass sich ja da auch so eine Hoheit entwickelt. VW will ja eigene Software entwickeln. Die sagen, naja, wir wollen ja kein Google, wir wollen ja keine Apple, wir wollen kein Android. Die wollen eigene Software entwickeln. Und dann machen die das auch. In der Qualität, in der man das erwarten kann, in einem Digitalisierungsland wie Deutschland. Es ist wirklich weird. Die Qualität stimmt nicht. Das stimmte schon eine ganze Weile nicht. Der Preis stimmte nicht. Und was jetzt passiert, und das ist sehr, sehr interessant, ich weiß nicht, ob das in diesem Zusammenhang ist, wir haben natürlich Strafzölle, die anstehen auf Importe von chinesischen Herstellern. Aber boy, oh boy, wenn diese Strafzölle irgendwann mal auslaufen und sie vielleicht nicht mehr da sind oder sie vielleicht nicht hoch genug sind, der chinesische Elektromobilitätsmarkt ist so crazy und so erschwinglich, wahrscheinlich auch so krass subventioniert, dass wenn BYD und die ganzen Konsorten deutsche Märkte richtig betreten können, Alter, dann sind alle gefickt. Also dann ist wirklich alles vorbei. Dann kannst du den Konzern deutsche Automobil, also kannst du die Mobilität Deutschland, die auf Führungsebene ist, komplett vergessen. Was die Chinesen produzieren, und das muss man wirklich sagen, ist in diesem Segment erschreckend herausragend. Erschreckend. Da spielt VW nicht mal mit. Da spielt VW einfach nicht mehr in derselben Liga. Was soll das? Was soll das? Und wenn ihr in diesen Reviews drin seid, und dafür müsst ihr nicht mal die Placement-geballerten Videos von Carmaniac sehen, der eigentlich nur Werbevideos macht, sondern ich meine allgemein Informationskanäle zur Elektromobilität, dann werdet ihr feststellen, dass immer wenn diese Reviewer oder diese Informationsvideos sich um chinesische Autos drehen, Bruder, dann kriegen die dann halben. Und ich kann es vollkommen verstehen. Es ist wirklich verrückt. Und dann noch zu solchen Preisen und ich wirklich, oh Gottes Willen, bitte, wir müssen da ein bisschen was machen, weil die Elektromobilität ist die Zukunft. Aber sie ausschließlich für Firmen zu fördern, ist vielleicht nicht so zielgerichtet, auch wenn ich verstehen kann, dass Dienstwagenabsätze natürlich relevant sind. Aber dann bringt doch die Umweltprämie zurück. Bruder, dann finanziert das die Elektromobilität, dann müsst ihr sie anders finanzieren. Man ist da eh nicht vor Kritik gewappnet. Vor Kritik ist man nicht gewappnet, weil sobald man solche Maßnahmen finanziert, muss man sich gefallen lassen, und das ist ein Argument, das ich eben gerade auch gebracht habe, muss man sich gefallen lassen, dass man privilegierte Kunden durch Gesamtsteuerbezüge auch von Geringverdienern subventioniert. Denn jemand, der 25.000 Euro im Jahr verdient, der kann sich kein E-Auto leisten für 30, 35, 40, 70, 95.000 Euro. Auch nicht geleast. Das waren die Nachrichten.